Wir wollen über das Werk von Yannis Xenakis ins Gespräch kommen und mich würde zum Einstieg erstmal interessieren, wie du dich eigentlich ursprünglich für dieses Werk von Xenakis begeistert hast. Also du bist ja selber Komponist und auch die Auseinandersetzung mit Mathematik hast du ja mit Xenakis gemeinsam. Wie hat denn für dich so eine Auseinandersetzung mit Xenakis begonnen?
Oh, ich habe komplett von Asch gehört und war völlig weggepustet und begeistert. Dieses kleine Tonbandstückchen von 1958, sage ich hoffentlich nichts Falsches, das angeblich nur aus glühenden Kohlen, dem Klang von glühenden Kohlen besteht und so ein kleines minimalistisches Texturstück ist, sage ich mal. Und das fand ich einfach super geil.
Und dann hat sich für dich diese Auseinandersetzung intensiviert. Du hast auch deine Dissertation zu Xenakis geschrieben. Genau, was ist das vielleicht für eine Auseinandersetzung oder mit was für Fragestellungen gehst du da grundlegend ran?
Naja, das ist dann eigentlich eine ganz lange Geschichte, die ich jetzt mit Xenakis habe. Das erste ist die Geschichte mit der Mathematik. Ich habe ja Mathematik studiert ursprünglich und das verbindet mich nicht mit Xenakis, weil Xenakis hat nicht Mathematik studiert. Xenakis hat eine Bauingenieur- oder eine Statiker-Ausbildung gemacht und ist dann als Architekt gearbeitet und war ein begeisterter Mathematikliebhaber sozusagen. Aber er hat sich nie mit Mathematik beschäftigt im Sinne von, wie kann ich etwas beweisen? Also nicht in dem Sinne, sondern er hat Mathematik angewendet. Insofern hat es natürlich eine Resonanz bei mir auch, weil es natürlich Spaß macht zu gucken, was hat er da eigentlich getan und was kann man jetzt mit mathematischen Werkzeugen in der Musik vollbringen. Aber was mich begeistert hat, war vielmehr die Expressivität bei Xenakis. Also das ist eigentlich eine, wie sagt man heute, immersive Kunst ist bei ihm. Also dass er den Hörer in ein Klangfeld setzt und überwältigt sozusagen. Das fand ich begeisternd. Und habe dann davon ausgehend ein Stück gemacht, ich glaube 2004 für die Wiener Festwochen. Das hieß Xenakis Alive. Das habe ich damals für mein Ensemble gemacht, Zeitkratzer. Und zwar eigentlich als Doppelpack. Weil das Interessante war, dass Xenakis Persepolis komponiert hat, ein elektroakustisches Stück von 54 Minuten Länge. 1972 und ich glaube 1975 hat Lou Reed Metal Machine Music komponiert oder produziert und realisiert. Auch ein Tonbandstück, aber eben im Rock'n'Roll-Kontext, völlig experimentell, Lärm. Und das Lustige war, dass die Stücke ein bisschen ähnlich sind von ihrer modularen Denkweise. Deswegen habe ich gedacht, das ist fantastisch. Das zeigt eigentlich mal wunderbar, dass im experimentellen Rock'n'Roll was passiert ist und in der elektroakustischen Musik oder neuen Musik. Und die Dinge sind eigentlich sehr ähnlich und keiner weiß was vom anderen. Und deswegen haben wir beides gespielt und ich habe eine Paraphrase geschrieben auf Persepolis und das Stück hieß Xenakis Alive. Das Stück hat dann so ein bisschen Karriere gemacht. Also wir haben es hier in Wien aufgeführt, wir haben es in Berlin im Palast der Republik aufgeführt und Sascha Walz hat dann die Choreografie dazu gemacht. Und da gab es dann eine Zeitungskritik von der Veröffentlichung, das kam auch vom amerikanischen Label raus, gab es eine Rundfunkkritik beim Westdeutschen Rundfunk. Und diese Kritik hatte den schönen Satz drin stehen: Xenakis Tonbandmusik ist auf ewig fixiert auf Tonband. Habe ich gedacht, hoppla, das ist eigentlich kompletter Blödsinn, weil es gibt drei verschiedene Versionen und diese Idee, dass man was auf ewig fixieren kann auf Tonband, ist eine merkwürdige Idee, weil man plötzlich an Dinge glaubt, an die man bei Pergament nicht geglaubt hat oder bei Papier. Insofern habe ich dann an WDR geschrieben, die Kritik war hier ein bisschen hanebuchen und habe mich beschwert über diese Kritik und habe denen geschrieben, ich kann euch gerne was machen über den variablen Werkbegriff bei Xenakis. Und dann haben die mich wirklich angerufen, 2 Tage später haben gesagt, ah, gut, mach mal eine Radiosendung. Und so kam dann mein Faible für die Theorie über Xenakis oder genau, mal genauer hinzugucken bei Xenakis, was ist das eigentlich? Und das insbesondere für die elektroakustische Musik. Und dann kam eben was ganz anderes raus, als ich vermutet hatte. Es kam nämlich raus, dass der sehr wohl ein klares Stück von Persepolis gemacht hat und dass aber eine CD in der falschen Samplerate veröffentlicht worden war. Und deswegen gab es da verschiedene Versionen. Und es gab auch deswegen verschiedene Versionen, weil es Medieneigenschaften gab, wie 2 Schallplattenseiten. Und das Stück ist 54 Minuten. Das heißt, man musste entscheiden, was tue ich jetzt nach 23 oder 24 Minuten oder nach 27 Minuten, um das Stück auf eine Platte zu kriegen. Da schneide ich in der Mitte was raus. Und dann ist das Stück plötzlich kürzer. Und dann gab es eben, wie gesagt, die Version auf Asphodel Records, glaube ich, wo das Stück plötzlich 60 Minuten lang ist und halt eine 48 Kilohertz-Rate praktisch zu langsam abgespielt wurde und dadurch um knapp 10% länger ist. Und daraus habe ich gedacht, Mist, ich habe dann auch mehr so Sachen rausbekommen. Ich habe bei La Légendaire ähnliche Sachen rausbekommen, die ein bisschen komplizierter waren und habe festgestellt, dass dieses ganze Thema in der elektroakustischen Musik, dieses ganze Thema, was ist eine Quelle, eigentlich völlig unterrepräsentiert ist und völlig vergessen wird, weil so eine heimliche Ideologie da herrscht, dass man denkt, das ist Fixed Musik für Fixed und Media, um es vorhin zu formulieren. Also auf dem Medium fixierte Musik. Und wenn ich die CD habe, habe ich das Stück. Oder wenn ich das Tonband habe, habe ich das Stück. Und das ist natürlich kompletter Unsinn, weil auch ein Tonband gelesen werden muss und abgespielt werden muss und man wissen muss, in welche Richtung man es abspielt, mit welcher Geschwindigkeit man es abspielt und so weiter, bla bla bla. Genau. Und dann hatte ich tolle Ergebnisse, die auch so ein bisschen Aufruhr gemacht haben und wurde eingeladen, zu verschiedenen Universitäten da Vorträge zu halten und Kongressen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn ich jetzt eh schon ein Buch mache, was dann das der nächste Schritt war, dann will ich eigentlich auch einen Titel dafür haben und das hat dann auch geklappt. Also dann habe ich das in Goldsmiths gemacht als PhD und habe da auch ein PhD dafür bekommen. Das war jetzt so in Kürze die lange Geschichte zu Xenakis.
Jetzt hast du schon einige biografische Aspekte von Xenakis genannt, also dass er Architekt gewesen ist, Ingenieur gewesen ist, dass er, ja, musikalische Aspekte hast du auch genannt, dass es vielleicht so einen offenen Variablen-Werkbegriff gibt, Tonbandmusik hast du erwähnt. Vielleicht noch, wenn wir nochmal von vorne beginnen und uns ein bisschen das Leben von Janis Xenakis anschauen, der ist ja 1922 in Rumänien geboren worden, geht aber dann 1932 mit seinen Eltern nach Griechenland. Was kannst du denn über die Herkunft und die frühe Prägung von Xenakis sagen?
Eigentlich herzlich wenig. Also der wuchs in Rumänien auf als Kind von griechischen Eltern. Ich glaube, die Mutter ist früh verstorben und dann sind die eben 32 zurückgegangen und es ist alles so ein bisschen merkwürdig und dubios und niemand weiß jetzt so ganz genau, was da eigentlich war. Das Lustigste ist eigentlich das, also lustig ist vielleicht die falsche Vokabel, aber die merkwürdige Koinzidenz ist, dass ja viele berühmte Komponisten in Rumänien geboren und aufgewachsen sind, so auch Ligeti nicht allzu weit weg davon, als Teil der ungarischen Minderheit. Genau, aber er kam dann eben nach Athen und studierte da dann auch. Und ich glaube, die Prägung war dann eher die britische Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das war das Wesentliche. Und davor war das, ist das alles so ein bisschen unklar, würde ich mal sagen. Also er war weder ein Wunderkind am Instrument, noch hat er sich sonderlich für Musik interessiert, auch für Musik, aber er hatte, glaube ich, nicht den Plan, von früh auf Musiker zu werden. Er fand Bartok, glaube ich, ganz cool, aber es ist ist eigentlich nicht absehbar, was dann aus ihm geworden ist, wenn ich es mal so rumformulieren wollte, ja.
Er hat sich am Widerstand gegen die Nazi-Besatzung von Griechenland beteiligt. Was kannst du da zu Xenakis sagen? Also was für Erfahrungen hat er da im Widerstand gemacht?
Naja, das ist falsch. Er hat sich nicht am Widerstand gegen die Nazi-Besatzung beteiligt, sondern er hat sich als kommunistischer Student am Widerstand gegen die britische Besatzung beteiligt. Und zwar hatte die westliche Welt die große Angst, dass das der Griechenland zum kommunistisch wird und zum Ostblock überläuft. Und deswegen haben die Briten praktisch Griechenland nochmal besetzt, nachdem die Nazis schon abgezogen waren und vertrieben waren, um die Kommunisten zu verscheuchen, was ihnen auch gelungen ist. Und im Zuge dieser Straßenkämpfe, die es dann gab, auch in Athen, hat er ja dann ein Auge verloren und das linke Gehör zumindest größtenteils verloren und eine große Narbe im Gesicht davon getragen. Aber das waren Straßenkämpfe gegen die Briten, das war nicht gegen die Nazis.
Im Zuge dieses Widerstands gegen die Briten ist er dann sozusagen, ist es ja die zweite Migration quasi von ihm. Er ist als politischer Flüchtling nach Frankreich gegangen und ist dann dort aufgewachsen. Du hattest das jetzt schon gesagt. Erstmal hat Xenakis vielleicht gar nicht so unbedingt an Musik gedacht oder es war nicht von Anfang an klar, dass ja, er diese ja, Karriere als Komponist dann einschlägt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihn die Wege letztlich dann auch zur Musik hingeführt haben?
Ja, der kam in Paris an, eigentlich auf dem Weg nach Amerika. Irgendwie haben die es geschafft, ihn da schwer verletzt rauszukriegen aus Griechenland. Und er kam in Paris an und wollte eigentlich auch in die USA weiter, wie sein Bruder ist, glaube ich, in den USA gelandet und da Philosophieprofessor geworden. Und er hat sich aber verliebt in Paris und ist dann dort geblieben und hat tolle Jobmöglichkeiten bekommen. Der hatte wohl schon sein Diplom als Statiker in der Tasche und ist bei Corbusier gelandet, der ja auch im sozialistischen Umfeld war. Also ich glaube, das war sicherlich auch politisch eine Connection, dass die gesagt haben, wir müssen unseren Leuten helfen. Und Le Corbusier hat ja eigentlich auch so sozialistische Wohnbauideale vertreten, also mit den ersten großen Wohnblocks, nicht den ersten, aber mit diesen großen Wohnblocks, die ja eigentlich auch als sozialer Wohnungsbau gedacht waren. Genau, und da hat Xenakis eine Anstellung gefunden und ist da schnell aufgestiegen als Architekt. Also erstmal als Statiker und dann als Architekt, aber gar nicht als eigenständiger Architekt, sondern es wurde ja alles unter dem Corbusier-Namen veröffentlicht, was dann später auch zu Verwerfungen führte. Und das hat er 10 Jahre lang gemacht. Also der hat 10 Jahre lang da gearbeitet. Und nebenher hat er komponiert und war bei Messiaen, wo alle waren. Also bei Messiaen in Paris ging man hin zu der Klasse. Messiaen war ein Star als Komponist und als Organist vor allem auch. Und war völlig offen und hatte eine Klasse, wo jeder kommen konnte. Also da waren Leute, die aus der Musik kamen, wie Stockhausen oder Boulez und ich weiß nicht, wer noch alles. Ferrari war da, Luc Ferrari, François Bayle war, glaube ich, auch dort. Und dann ging auch Xenakis dahin und hat irgendwelche Noten angeschleppt. Und Messiaen war sehr offen und hat Stockhausen auch da gehabt und hat, egal welche Richtung, hat er die Leute unterstützt und gesagt, ja klar, mach doch, ist doch super, verfolge das. Und war überhaupt nicht eitel, sondern hat auch zu Xenakis gesagt, ja, das ist doch super mit deinen mathematischen Ideen, mach das doch, also mit deinen Zufallsideen und was immer du da willst und so weiter. Und so kam es dann, dass der seine ersten Stücke geschrieben hat und da ja relativ schnell dann doch erfolgreich war. Also der hat dann 1954, glaube ich, mit Metastasis geschrieben. Das wurde in Darmstadt noch abgelehnt und dann von Scherchen uraufgeführt, 56 oder sowas. Und das Stück war einfach innerhalb kürzester Zeit richtig bekannt. Und damit hatte er einen Erfolg und konnte praktisch in die Musikwelt eintreten als sogenannter Nichtmusiker.
Mathematische Zufallsideen hast du jetzt schon gesagt, das, was für ihn bestimmt wird, auch für die, für eine bestimmte Art und Weise des Herangehens an die Komposition. Wenn wir uns dem weiter nähern, dann wird da oft eine Anekdote erzählt, nämlich dass sich Xenakis klanglich für Demonstrationen und für Straßenschlachten interessiert hat. Also auf der einen Seite so eine Vielstimmigkeit, aber auch zum Beispiel wie so eine Parole durch einen Demonstrationszug wandert von vorne nach hinten und was für klangliche Verschiebungen dabei stattfinden. Das, was er da beobachtet, macht er dann zum Prinzip dieser stochastischen Musik, wie er das ja nennt. Was ist denn das für ein Prinzip, das Xenakis da verfolgt?
Na, da muss man ein bisschen aufpassen. Also, das sind zwei Sachen. Das eine ist eine technische Umsetzung, stochastische Musik. Die Szene, die immer beschrieben wird oder die er auch beschreibt oder die Beispiele, die er bringt für ein stochastisches Klangfeld oder ein statistisches Klangfeld, ist das Singen der Zikaden. Also, wenn 1000 Zikaden singen, kriege ich ein ganz dichtes Feld. Der Einzelklang ist, was weiß ich, pss, pss, und wenn ich dann Tausende habe, dann mach ich. Und die sind irgendwie zufallsverteilt. Also da ist es jetzt nicht wichtig, welche Zikade genau wann singt, sondern es ist wichtig, dass 1000 Zikaden mit einer bestimmten Dichte singen. Ähnlich ist es, das zweite Beispiel, was er immer brachte, ja, ich glaube, die Demonstrationen auch, aber auch das Fliegen von Granatsplittern in diesen Straßenkämpfen. Die fliegen ja auch relativ statistisch verteilt. Also da ist die Dichte der Klangereignisse das Wesentliche und nicht die individuelle Einsatzzeit. Also wenn man sich das auf Tönübertragung vorstellt, heißt das halt, da lege ich nicht mehr genauen Wert auf eine Melodie, ba, ba, bi, ba, bam, sondern habe vier Töne, die ba, ba, bi, drei Töne waren es, das andere war schon wiederholt, und hätte dann ba, bi, ba, bi, ba, 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 bo, ba, bi, ba, 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 bo, die irgendwie zufallsverteilt sozusagen. Und dadurch kriege ich eine Textur und ich kriege was, was jetzt bei Xenakis eine große Rolle spielt, nämlich ich würde es wirklich jetzt mal sagen, eine Immersion des Hörers. Also man wird geworfen in ein Klangfeld. Das ist so, als ob man sich in ein Feld legt und den Insekten lauscht oder am Meeresstrand sitzt und die Zikaden hört oder so. Das heißt, ich habe eine Ausdrucksqualität dieser statistischen Dinge. Insofern kann er dann mit mathematischen Formeln sagen, die Dichte dieser Klangereignisse sind so und so verteilt. Da spielt die Geige 17 Mal eine zufällige Auswahl aus drei Tönen oder eine zufällige Länge von drei Tönen. Und dann kriege ich eine bestimmte Textur. Und die macht auch einen bestimmten Ausdruck. Und das hat er halt technisch auch so umgesetzt.
Du hast jetzt die Geige erwähnt, die bestimmte Töne spielt. Das ist ein Hinweis darauf, er hat eben auch für, ich sage jetzt mal, klassisches Orchesterstücke komponiert. Auf der anderen Seite die elektroakustische Musik, die ja vielleicht auch dann besonders für Xenakis ist, weil er da auch ja, bestimmte Klangsyntheseverfahren selber entwickelt. Was für ein Verhältnis ist denn da gegeben zwischen diesen Orchesterstücken und dem, was dann die ja, elektroakustische Musik ist? Gibt es da eine Art von Wechselwirkung?
Ja, das ist eine super spannende Frage, die noch nicht abschließend geklärt ist. Also ich bin gerade da dran, dazu auch einen Aufsatz zu schreiben. Eigentlich auch deswegen, weil Xenakis so schöne Sachen behauptet hat, wie jedes Stück von mir ist neu und ich berufe mich nie auf alte Methodiken oder auf alte Kompositionsweisen. Und da hat er so ein bisschen geflunkert, um es vorsichtig zu formulieren. Es gibt ein tolles Buch, das heißt Self-Borrowing in Xenakis, ich glaube Instrumental Music, von einem kanadischen Kollegen. Und da hat er Stellen rausgesucht, wo Xenakis selbst Anleihen gemacht hat in den Orchesterstücken und Instrumentalstücken. Also er hat richtig passagenweise Sachen übernommen, im nächsten Stück nochmal verwendet. Das ist ja weder ehrenrührig noch unüblich. Also das hat ja Bach auch gemacht oder jetzt ganz viele große Komponisten haben das ja gemacht. Aber es ist etwas, was er erstmal offiziell so nicht gesagt hatte. Und ähnlich ist jetzt auch das Verhältnis mit der elektroakustischen Musik zur Instrumentalmusik. Es ist schon so, dass er viele Instrumentalklänge auch in der elektroakustischen Musik verwendet. Und es ist umgekehrt so, dass er viele Sachen auch in dem einen oder anderen Disziplin ausprobiert hat. Also zum Beispiel solche texturalen Geschichten oder in den frühen Tonbandstücken, im allerersten Tonbandstück und eigentlich seinem einzigen wirklichen Tonbandstück, Diamorphos von 1957, hat er schon ausprobiert, wie man so eigentlich zufallsverteilte Töne von der Glocke hoch modulieren kann. Ich erkläre es gleich im Detail, und dann textural einsetzen kann. Praktisch hat er das gemacht, indem er eigentlich einen physikalischen Zufall verwendet hat. Er hat ein Tonband genommen, Glocken aufgeschnitten, das Glöckchen immer rausgeschnitten oder dreimal so schnell abgespielt, dann rausgeschnitten, wieder zusammengeklebt, die ganzen Tonbandfetzen, hatte dann lauter Glöckchen, bing, 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 bing. Dann hat er drei Schichten übereinander gelegt, dann machst du zufällig, weil er weiß nicht genau, wie es trifft. Das hat er dann nochmal doppelt so schnell abgespielt, dann ist eine Oktave höher, also so hoch kann ich gar nicht singen, und nochmal schneller und hatte dann praktisch eine Textur komponiert, aufgrund des physikalischen Zufalls, welche Tonbandschnipsel ich an welchen klebe. So. Insofern hat er bestimmte Ideen schon ausprobiert in der elektroakustischen Musik, bevor er sie in der Instrumentalmusik und insbesondere in der Orchestermusik angewandt hat. Und da finden sich jetzt noch mehr Beispiele. Also da finden sich auch Beispiele, wo er ein Kontrabass-Solo aufnimmt und es verwendet. Es finden sich Beispiele, wie, also gerade in den Polytopen, in den multimedialen Stücken, wo er ganze Orchester aufgenommen hat und die auch bearbeitet hat dann auf Tonband.
Jetzt hat Yannis Xenakis 1955 ein Essay über die Krise serieller Musik geschrieben. Wenn wir uns da vielleicht auch seinen eigenen Reflexionen über Musik und über die Entwicklung der Musik annähern. Ein Essay über die Krise der seriellen Musik, das macht ja deutlich, wo Xenakis musikalisch herkommt. Also, das sind die Debatten in der Nachkriegszeit. Wie geht es weiter sozusagen in dieser Tradition nach Schönberg mit der seriellen Musik? Woran hat er sich denn da abgearbeitet? Also, was war denn diese Krise der seriellen Musik, die er da gesehen hat, und in welche Richtung sollte es vielleicht stattdessen gehen?
Oh, naja, also der Aufsatz ist spektakulär genau und kurz und präzise und hat dafür gesorgt, dass Xenakis, ich glaube, 10 Jahre lang in Paris nicht mehr gespielt wurde. Weil der Adressat war ganz klar Boulez und Stockhausen. Es gab ja diese große Auseinandersetzung zwischen der seriellen Musik und der elektroakustischen Musik oder der nicht seriellen Musik, gerade in diesen Jahren, Anfang 50er. Und Xenakis hat nur Folgendes ge geschrieben in dem Aufsatz, was völlig klar und eindeutig ist und eigentlich unwiderlegbar, nämlich, dass wenn man die Musik in Reihen organisiert, also in Serien organisiert, deswegen serielle Musik, und nicht nur Tonhöhen, sondern eben auch Einsatzzeiten und so weiter, dann komme ich irgendwann an einen Punkt, wo die Sachen so komplex sind, dass ich die nur noch textural hören kann. Also wenn man sich jetzt die Boulez-Stücke anguckt aus der Zeit oder auch die frühen Stücke, die Stücke aus der kurzen seriellen Phase bei Stockhausen vor 1957, dann stellt man fest, die Sachen hört man ja auch nur textural. Das heißt, diese Reihen, wenn ich mit Reihen arbeite und mit Serien und das mit einer gewissen Komplexität tue, was die damals getan haben, also mit großen Transformationstafeln, dann wird es irgendwann so komplex, dass ich alles viel, viel einfacher hätte machen können. Ich hätte nämlich einfach eine statistische Verteilung nehmen können, weil die Reihen höre ich eh nicht. Und insofern hat er den Kollegen das Spielzeug kaputt gemacht. Das war sicherlich inhaltlich, also inhaltlich ist es überhaupt nicht zu bestreiten. Ich würde mich da auf jede Wette einlassen, weil das wäre ja ein Hörtest, ob jemand die Serien hört oder ob jemand das extra hört. Aber das Problem war, dass er natürlich damit sich in eine Rolle begeben hat, dass er die Kollegen angeschwärzt hat. Und damit war er erstmal aus dem Geschäft und wurde zum Intimfeind von Boulez eigentlich bis über seinen Tod hinaus. Also Boulez hat noch 2014 irgendwie Interviews gegeben, kurz bevor er selber gestorben ist, wo er dann negative Dinge über Xenakis losgelassen hat, die inhaltlich nicht haltbar sind, aber gut, genau.
Ob man Serien hört oder nicht, das führt vielleicht auch so ein bisschen zu der Frage, ja, wie ist es überhaupt, wenn das Konzept so stark ist und im Vordergrund steht und wie wird sowas auch festgehalten in Partituren zum Beispiel? Und das finde ich bei Xenakis ganz interessant, weil das ja immer wieder so Konstruktionen sind, die wenig mit dem herkömmlichen Notenbild zu tun haben, also zumindest wenn ich das als Laie mir erstmal anschaue. Also das sind oft so komplexe Zeichnungen, oft erinnert das vielleicht auch so ein bisschen an so Grafiken von so Brückenkonstruktionen oder so. Und obwohl das so komplex ist, lässt sowas einen ja trotzdem auch schon intuitiv erahnen, worum es da auf der klanglichen Ebene gehen soll. Kann man sagen, dass Xenakis da ja so ein eigenes Prinzip der Partitur auch entwickelt hat?
Nein, also seine Partituren sind völlig traditionell notiert. Manchmal in den Skizzen sieht man, dass er sich von visuellen Geschichten hat leiten lassen. und jetzt zum Beispiel Glissandi-Flächen oder sowas macht. Aber die werden dann ganz sauber in traditionelle Notenschrift übertragen. Und dann hat man eine fertige Orchesterpartitur, die hinten rauskommt für normale Orchestermusiker spielbar, weil die müssen den bestimmten Ton zur bestimmten Zeit spielen. Vielleicht ist manches schwierig und nicht realisierbar, aber das ist eigentlich, ich kenne kein Stück von ihm, das nicht traditionell notiert wäre. Es führt natürlich in der praktischen Probenarbeit dazu, wenn man mit solchen statistischen Methodiken arbeitet, dass man sagt, wie genau muss ich das spielen? Und da gibt es durchaus explizite Diskussionen dazu. Ich habe mich mit Gere Bell darüber unterhalten, ausführlich, der Felix Xenakis dirigiert hat. Und er hat erzählt, er hatte dann Proben mit Orchester. Und da saß Xenakis dann im Publikum und dann hat ein Geiger eine andere Note gespielt. Dann hat Xenakis gesagt, ist mir doch wurscht, ist auch statistisch verteilt. Und er hat den Xenakis sofort rausgenommen aus dem Proberaum und hat gesagt, Janis, jetzt halt mal tunlichst die Klappe. Wenn ich das den Musikern sage, dann kommt hinten kompletter Blödsinn raus. Also, wir müssen das aufrechterhalten, dass genau das gespielt wird, was da steht. Auch wenn es jetzt bei einer Zufallsverteilung auch anders hätte rauskommen können. Insofern, er hat das völlig traditionell notiert, würde ich mal sagen. Also vielleicht nicht ganz, ganz völlig traditionell. Es gibt Klavierstücke, die sind dann irgendwie mit 6 Systemen notiert oder so. Aber es ist einfach traditionell notiert. Ja.
Und trotzdem gibt es auch diese Zeichnung, wo er grafisch ja, sich orientiert ist. Spielt das irgendeine Rolle, oder?
Naja, er hat ja, also das ist meistens diese Sachen auf Metastasis, die man da findet. Und da hat er ja diese wie heißen sie, Hyperbolen, Paraboloide, die hat er übertragen in eine Partitur sozusagen. Also er hat aus einer grafischen Idee Musik gemacht, aber das ist ja relativ trivial. Das ist ja, also es ist eigentlich nichts anderes als eine Fortführung des reißenden Vorhangs in der, das ist die Matthäus-Passion, glaube ich, von Bach, wo der Vorhang reißt und dann macht es Cembalo. So. Dann renne ich einmal durch den Tonraum und habe eine grafische Idee. Und genauso ist es, nur präziser. Also er hat bestimmte Linien in den Tonraum übertragen, hat dann gesagt, da gehen, also von den Hörraum sozusagen übertragen, da gehen dann Flächen durch glissandierende Linien. Kann ich ja hochglissandieren lassen, dann muss ich das auflösen und gucken, wo muss ich, kann ich, wo fängt der Kontrabass an, wo übernimmt das Cello, wo übernimmt die Bratsche, wo übernimmt die Geige, und so weiter. Und dann kann ich eine grafische Idee in eine Notationsschrift, übertragen. Und so hat er das auch gemacht.
Der Vortrag, den du jetzt am Donnerstag halten wirst, den hast du ja überschrieben mit dem Stichwort modernistische Rationalität und Überwältigung. Und ich würde gern schon mal nachfragen, was damit intendiert ist. Also ich denke, dass wir die modernistische Rationalität schon angesprochen haben. Also wenn wir zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit Le Corbusier auf der einen Seite angesprochen haben, auf der anderen Seite aber eben ja diese mathematischen Prinzipien, diese statistische Zufallsverteilung als Teil der Komposition. Vielleicht kann man auch davon sprechen, ja genau, dass er auch in dieser Auseinandersetzung, dass es da eine Wechselwirkung mit der Architektur als moderner und rationaler Architektur gibt. Auf der anderen Seite, wie der Titel sagt, überwältigende Klangwelten. Und das sind Klangwelten, die ich auch ja oft als düster, geheimnisvoll gefärbt wahrnehme. Vielleicht ist da auch was Gespensterhaftes drinne. Wie würdest du das denn beschreiben? Also in was für einem Verhältnis stehen da Rationalität und Überwältigung bei Xenakis?
Gut, das ist keine einfache Frage. Okay, also zum einen ist es natürlich so, dass er rationale Methoden anwendet, um den Hörer zu überwältigen. Also so wie ich es vorher gesagt habe mit den Glissandi-Feldern oder Ähnlichem, dann hat es eine immersive Qualität und das kann er aber ganz rational durchrechnen. Also er sagt dann, ich habe ein Tonfeld und da kommt dieses Tonfeld, das ist irgendwie im Bassbereich und da kommt es in Höhen und dann geht es rauf und runter und so weiter. Und das erweckt ja den Eindruck von der auf der wahrnehmenden Seite, dass man sich in einem fluktuierenden Klangfeld befindet und auch ein bisschen, also eigentlich, dass es mächtig ist, was da um einen herum passiert und so weiter. Aber die Rationalität bei ihm ist auch, deswegen auch der Titel Modernistische Rationalität, weil der Xenakis da durchaus nicht widerspruchsfrei war. Also die wesentlichen Stücke, die er gemacht hat, wo sich jetzt eigentlich die meisten Interpreten einig sind, sind ja die Orchesterstücke, wo es um Masse geht, weil dieser Effekt funktioniert natürlich nur, wenn ich Masse habe. Oder wenn ich dann entsprechend Mehrspurtonbänder habe in den elektroakustischen Stücken oder den Polytopen. Wenn ich nur ein Soloinstrument habe, wird es schwieriger, weil der kann natürlich statistisch verteilt viel weniger Töne spielen. Das heißt, ich kriege viel weniger Überwältigungsästhetik. Aber trotzdem zu dem Widerspruch. Er hatte ja, zum einen hat er diese extrem expressive Musik gemacht mit rationalen Mitteln. Und die rationalen Mittel heißt, dass er das gewöhnlich textural eingesetzt hat, also nicht das ganze Stück durchgerechnet hat und es war dann fertig und tschüss. Nicht im Sinne einer algorithmischen Komposition, sondern im Sinne von, ich habe hier einen Block, der soll so und so klingen und dann verwende ich meine Mathematik und lasse es drauf los und dann klingt der Block so. Aber andererseits hatte er wirklich den Glauben, dass man den Komponisten bald abschaffen kann durch eine Komponiermaschine. Also das hat er wirklich geglaubt und hat auch da Stücke versucht zu machen. Sein praktisches Verhalten war anders. Also praktisch scheint er das nicht ganz geglaubt zu haben. Da gab es dann auch Zerwürfnisse, weil er dann am Ende seines Lebens noch ganz mürbe, böse, neusige Tonbandstücke gemacht hat mit einer stochastischen Synthese, wo er dann aber die Ergebnisse aussortiert hat und sich das rausgesucht hat, was ihm gefallen hat, sozusagen. Wo es dann mit der damaligen Assistentin wohl Krach gab und die sagte, das kann jetzt nicht sein. Also wenn die Maschine komponieren kann, dann musst du auch jedes Ergebnis akzeptieren. Das hat er wohl aber nicht getan. Insofern war der da nicht widerspruchsfrei, wie wir alle nicht widerspruchsfrei sind und schon gar nicht die schaffende Bevölkerung sozusagen. Deswegen modernistische Rationalität, weil er hatte diesen komischen Widerspruch, der glaubte an die komponierende Maschine und zugleich widerlegt sein Werk das eigentlich völlig, weil es eben eine Überwältigungsästhetik ist.
Einen Aspekt finde ich noch spannend. Xenakis hatte ja, das haben wir auch schon erwähnt gehabt, im Widerstand, in seiner Widerstandstätigkeit eine Verletzung im Gesicht erlitten, die auch sein Gehör irreversibel beschädigt hat. Wenn man nur